Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Seine Welt ist die Showbühne, doch abseits des Rampenlichts erzielt er sportliche Erfolge quasi als Nobody. Er ist der Popstar mit dem längsten Atem und finishte binnen 12 Monaten 8 Ironman. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Joey Kelly. Herzlich willkommen.
Freue mich.
Was fandst du die prägendsten Erinnerungen an die Zeit in der Musik eigentlich, bei der Kelly Family?
Ich kann mich gut erinnern, wir haben 1978 in Wien auf der Straße gespielt. Da war ich 6, 7 Jahre jung. Und da haben wir dann halt den Bernhard Paul von Roncalli kennenlernen dürfen. Er hat uns angesprochen auf der Straße und dann haben wir in seine Zirkuszelt gespielt. Vor uns kamen die Clowns, nach uns kamen die Affen. Und da haben wir Musik gespielt und dann haben wir gelebt mit unserem Bus damals, mit Roncalli, Zirkus hinter die Kulissen. Das war die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Das ist so ein Teil, wo ich mich daran erinnern kann, an Zeit hier in Österreich mit Zirkus Roncalli, ja.
Was war damals die größte Herausforderung, in so jungen Jahren schon im Rampenlicht zu stehen?
Gar keine. Nee, also ich fand es war gigantisch, dass ich so jung so viele Länder sehen dürfte. Ich habe sehr jung angefangen, sehr hart zu arbeiten. Heute arbeite ich noch härter und auch alles freiwillig. Also mir hat das absolut geprägt, wenn ich jetzt das höre, Work-Life-Balance. Das muss man sich fragen, als junger Mensch. Wenn ich als junger Mensch Work-Life-Balance haben will, wo will ich hinkommen? Oder glaubt man wirklich in aller Ernst, dass ein erfolgreicher Mensch, oder wir nehmen ein Beispiel, ein Spitzensportler, hat er Work-Life-Balance? Ich glaube nicht, ne? Also hier wir nehmen mal den Wolfram Fasching, ein österreichischer Held, Hero, oder Hermann Mayer oder anderen. Haben die Work-Life-Balance? Haben die so freitags Homeoffice gehabt und sowas? Schafft man so olympische Gewinne? Schafft man so ein Race Across America zu gewinnen? Ich glaube nicht. Ich weiß, das gefällt dir vielleicht nicht, Markus.
Doch, total.
Aber die Zuschauerquote ist mir scheißegal.
Ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso. Was waren damals so, um noch ganz kurz den Bereich der Musik abzuschließen,
ja?
So der Zeit, das Gefühl, wo du gesagt hast, okay, jetzt haben wir es wirklich geschafft, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft in der Musik, als Musiker, als Familie.
95 in Wien vor 250.000 Leute Konzert gespielt. Dann weißt du, du bist angekommen.
In welchem Alter damals?
Ich war 23.
Das ging da viel nur nach durchgehendem Erfolg. Gab es auch Scheitern in der Musik oder in der Zeit?
18 Jahre lang. Haben wir von 76 bis 94 Sommer nur auf der Straße gespielt. Das war ein Kampf um Überleben.
Und wie kam dann der Sprung?
Der kommerzielle Durchbruch kam durch ein Album, den wir rausgebracht haben, 94. Der verkaufte sich in Europa 8 Millionen CDs. Und dann hast du in fast alle Länder in Europa quasi nur Top 10, Nummer 1 Hits, das jeden Award, man sich vorstellen kann, 300 goldene Platten und bist dann halt ein sehr gefragter und bekannter Künstler, der in der ersten Liga spielt.
Das war die Familie damals. Gab es aber auch Solo-Nummern und eine Solo-Karriere dann danach?
Nein.
Aber Solo-Single, glaube ich, gab es, gell? Eine Solo-Single gab es?
Nein.
Okay, verzeihung.
Also ich wollte...
Flipper Coin, habe ich jetzt falsch zugehört.
Flipper Coin war kein Solo-Single, sondern halt jeder in der Kelly-Family hat gesungen, geschrieben. Und wenn du, sag mal, derjenige, der meistens vorne gesungen hat, ist derjenige, der der Song geschrieben hat. Also keine Angst, also ich werde auch keine Solo-Album oder Singles rausbringen. Ich will, dass die Leute Musik hören und nicht mein Solo-Ego noch erleben müssen.
Was war rückblickend das wichtigste musikalische Werk jetzt, bevor wir uns dann mit dem Sport beschäftigen?
Das wichtigste musikalische Werk, das Gesamte einfach, dass wir als Familie, als Band so eine lange Strecke hinter uns hatten, bevor wir überhaupt den Erfolg hatten und dann, ja, war okay, kein Stopp mehr. 2006 haben wir aufgehört, weil viele waren müde, ausgebrannt war Zeit, einfach eine Pause einzulegen, nach 30 Jahren 400 Tage im Jahr zu arbeiten.
Waren damals so die erste Begeisterung für Sport gespürt? In welchem Alter war das?
Ich war 24. Also nee, davor habe ich auch Sport gemacht, aber eine andere Art Sport. Und dann habe ich den Ausdauersport mit 24 aus Zufall entdeckt, ja.
Zu Beginn war ja, glaube ich, die Begeisterung fürs Kickboxen.
Ich habe 5 Jahre Thai und ungeboxt, ja.
Und Ausdauersport dann später?
Ausdauersport kam später dazu, aus Quereinsteig.
Wann kamst du, wann war damals der Kick-Moment, Marathon, ich gehe es an,
der erste Marathon? Ja, das war so, ich habe dann einfach gewettet aus Spaß, dass ich dann so ein Volkstriathlon schaffe. Und dann habe ich da mitgemacht und bin fast nicht angekommen, habe im Ziel auch versprochen, ich werde es nie wieder machen. Und dann habe ich doch ein paar Tage später gemerkt, der Sport ist gar nicht so schlecht. Und dann habe ich angefangen zu trainieren und habe dann halt 4 Monate später meinen ersten Marathon gelaufen.
Und nach dem Marathon ging es dann nie weiter? Da kam ja noch viel mehr.
Da kam halt dann der dritte Marathon, war hier in Wien sogar. Und dann kam Langdistanz-Triathlon, dann Dreifach, dann Wüstenlauf und dann alles Mögliche.
Ich habe gelesen Ultraman, Race Across America.
Ja.
Und dann der Wettlauf zum Südpol.
Auch, ja.
Wie kam es dazu?
Die haben mich angefragt, ob ich im deutschen Team beim Südpol mitmachen würde. Und ich habe gesagt, ich bin sofort gerne dabei. Dann habe ich von der Produktionsfirma mindestens 4 Monate nichts gehört. Dann hatte ich gehört, dass sie auch andere angefragt haben, dass ich dann so Plan C oder D war. Und wahrscheinlich sind die anderen alle abgesprungen, weil die einfach, keine Ahnung, bei minus 30, 40 Grad nicht rumlaufen wollten. Und dann stiegen meine Chancen. Also ich war eigentlich nicht der Favorit, sondern halt nur einer, den wir als Reserve haben, falls die Guten nicht zusagen.
Und wie war dann diese Zeit? Wie lange hat der Wettlauf gedauert? Was war die größte Herausforderung bei minus 30 Grad?
Genau, wir waren dann war in August quasi das erste Mal, wo wir uns alle getroffen haben. Dann gab es zweimal ein Trainingslager. Klar, Aufnahmen hast du nicht gesehen. Und dann ging es dann direkt im Dezember, ich glaube, das war der 8. oder 12. Dezember, ging es dann halt nach Südafrika. Von da 2 Tagen Aufenthalt und dann von da ging es direkt zum Südpol. Und dann gab es da Akklimatisierung und dann gab es halt die 100 Kilometer haben wir uns akklimatisiert, so auf der Höhe. Und dann gab es halt quasi den Wettlauf zum Südpol, 400 Kilometer.
Zu Fuß?
Also mit Skiern, also mit Schneeskiern, ja.
Und hat wie lange gedauert in Summe?
Wir haben 10 Tage gebraucht, quasi für die 400 Kilometer. Die Österreicher waren einen Tag vor uns im Ziel.
Das Buch Hysterie des Körpers kam dann, glaube ich, kurz danach.
Ja.
Worum geht es in dem Buch?
Ich bin von Wilhelmshaven, das ist in Deutschland die Nordsee, bis zur deutschen Zugspitze, das sind 974 Kilometer, bin ich halt angeknüpft an so einen Abenteurer-Survival-Typ aus Deutschland. Der hat das 30 Jahre zuvor gemacht und bin dann halt quasi ohne Verpflegung, ohne Geld, also die Geschichte, was er damals gemacht hat, ist, dass er quasi nur von der Natur sich ernährt und nur so ohne Zelt, sondern halt mit einer Plane im Wald schläft oder hinter einem Stromkasten oder wherever unter der Brücke und quasi Survival in Deutschland, wo du quasi die Möglichkeit hast, überall auszusteigen. Und das habe ich dann halt vor 2010 im September gemacht, genauso 4 Monate vor den Südpol-Wettlauf und dann habe ich das 6 Jahre später wieder gemacht, ja.
Das war welche Distanz nochmal in Kilometer?
Das waren fast 900 Kilometer.
Und wie lange unterwegs gewesen?
Ich war 17 Tage und 23 Stunden beim ersten Mal, ja.
Was war auf diesem Weg die größte Herausforderung?
Dran zu bleiben, nicht quasi auszusteigen und sagen, ich habe die Schnauze voll, ich wohne zu Hause nur 3-4 Stunden weit weg oder du siehst überall ein tolles Hotel oder ein Restaurant oder eine Tankstelle. Also der innere, quasi innere Schweinehund.
Und wie ohne Geld quasi, wie zum Essen, wie überlebt man da ohne Geld? In der heutigen Welt, wie kommt man zum Essen?
Es ist ein Hungermarsch. Das heißt, ich habe in diese knapp 18 Tage 15 Kilo abgenommen. Das heißt, da findest du vielleicht ein paar Äpfel, ein paar Pflaumen, was noch. Ich habe im Müll so eine Packung Pizza gefunden mit Rand, das habe ich dann gegessen. Dann habe ich einmal ein Brötchen, einen Teil ein Brötchen gefunden im Müll. Allerdings hatte davor jemand den Aschenbecher da reingekippt und ich habe das dann ein bisschen sauber gemacht, aber es hat trotzdem so nach Asche geschmeckt. Aus der Verzweiflung habe ich das gegessen. Ich habe auf der Straße zwei Stück Hundefutter gegessen, wahrscheinlich irgendein Köter, der das rausgekotzt hat. Dann habe ich drei, vier TikToks, nicht TikToks, TikTok, oder wie hieß nochmal früher diese TikTok, kleinen Dinge? TikTok, ja. Also jetzt nicht dieses TikTok oder Taktik.
TikTok, ja.
Genau, sondern da, die habe ich auch reingestopft. Was habe ich noch gefunden? Nicht viel mehr. Also eigentlich war das wirklich ein Hungermarsch.
Warum macht man sowas?
Weil, weil man sich dafür entscheidet. Ja? Weil es einfach, jemand hat das, also der Typ, der es vor mir gemacht hat, der heißt Rudiger Neberg, der ist leider verstorben. Der war so ein absoluter Hero im Thema Survival. Ja, der Chuck Norris von Survival.
Was nimmt man dann mit? Welche Erfahrung? Gibt es eine wichtigste Erfahrung aus dieser Zeit, aus diesem?
Ja, Dankbarkeit. Dass wir in Überfluss leben. Dass man halt auch nicht vergisst, was für eine Möglichkeit und wo wir leben halt.
Ich habe das Stichwort Bad Water Run gelesen. Was war das damals?
Das ist mein 10. Wüstenlauf. Das ist ein Ultramarathon in USA, in Death Valley. Da gibt es halt so ein sehr heißes Gebiet. Und das ist Ende Juli. Und da läufst du 217 Kilometer nonstop. Ich habe das Rennen zweimal gemacht. Das ist der härteste Wüstenlauf, den es weltweit gibt, in meiner Meinung.
Nonstop?
Nonstop, ja.
Wie lange dauert das?
Also ich habe 43 Stunden gebraucht und 22 Minuten.
Durchgehend?
Durchgehend, ja. Stopp. Ja, genau. Ja. Du hast auch, fies ist auch, die letzten 17 Kilometer geht das halt von Sea Level oder vielleicht 100 hoch auf 2,6. Das heißt, du gehst nochmal 2000 Höhenmeter, 12-14%, und du hast schon 200 hinter dir und der Ziel ist oben kurz vorm Gipfel.
Warum macht man sowas? Was treibt denn an, sich so zu quälen?
Mir macht diese Art von Sport Spaß.
Spaß, gut. Gibt es all diesen sportlichen Dingen nicht sowas wie einen größten Erfolg? Sagen, wenn ich jetzt nur ein sportliches Erlebnis quasi heraushebe, das ist das Wichtigste, Prägendste?
Es gab, sag ich mal, eine Handvoll Wettkämpfe, wo ich sagen kann, das sind meine persönlichen Highlights. Ich sag mal so, 250 Kilometer Gobi, da bin ich Vierter geworden, das war für mich top. Atacama auch, 250, bin ich auch Vierter geworden. Libyen 200, da bin ich Siebter geworden. Dann so eine Handvoll Wettkämpfe, wo ich dann sage, da hat alles gepasst. Da hat einfach die Verfassung, der Kopf und die Teilnehmer waren nicht alle vor mir, sondern die meisten hinter mir.
Jetzt waren da sehr viele Erfolge, im Musikalischen, ja. Auch im Sportlichen.
Ja.
Was sind denn so in deinem Leben so die Gänsehautmomente gewesen? Du sagst, okay, das war jetzt zwar toller Erfolg, aber das war so Gänsehaut.
Familie, ja. Vier Kinder, gesund. Mein Sohn studiert Astrophysik. Das sind Momente.
Gab es so bei all diesen Dingen oder in deinem Leben so etwas wie eine wichtigste
oder
Entscheidung?
Gänsehaut-Moment. Mein Sohn ist letztes Jahr mit 21 mit 2,44 Marathon gelaufen. Da habe ich geheult. Dachte ich, leck mir am Arsch.
Gibt es rückblickend betrachtet so etwas wie eine wichtigste Entscheidung in deinem Leben?
Ja. Viele, natürlich. Eine Entscheidung war, ich will da sein, wo ich heute bin.
Wie definierst du für dich persönlich Erfolg?
Erfolg ist Gesundheit. Erfolg ist Verantwortung zu übernehmen. Erfolg ist einfach nicht aufzugeben.
Wir haben sehr viele junge Zuseher, die jetzt auch in einem gewissen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens erfolgreich sein wollen. Ist es Sport, ist Musik, ist als Startup, als Unternehmer, Business, völlig egal.
Ja.
Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich ihres Lebens auch sagen, ich möchte glücklich erfolgreich sein?
Einfach. Erfolg ist planbar. Commitment. 18 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Teamaufbau. Du willst Erfolg haben, vergiss Work-Life-Balance. Das macht auch nicht glücklich. In aller Ernst. Ich meine, also, ja, es gibt Ausnahmen, die halt quasi in 2 Minuten Erfolg schaffen und da ist Fundament und Know-how, aber die kannst auch direkt Lotto spielen. Das ist auch, sag ich mal, auch selbstbelügen, so ungefähr. Aber es ist vielleicht ein cooles Gefühl. Ich habe auch nichts gegen jemanden, der Lotto spielt. Ich habe es ja nie gespielt, aber ich will nicht darauf verlassen, dass der Zufall quasi von 1 Million oder noch mehr quasi mir betrifft.
Jetzt haben wir viel gehört über spannende Jahre und Jahrzehnte auf der Bühne, Straßenmusiker, hungern durch Deutschland gegangen, bis zu den sportlichen, außergewöhnlichen Erfolgen. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Joey Kelly?
Ja.
Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man diesen jungen Menschen antworten?
Ist mir egal. Es ist nur wichtig, dass meine Enkelkinder halt quasi wissen, der Opa hat alles gegeben für die Familie.